Amen, Amen. Das tut so gut, auch in Gemeinschaft hier den Herrn zu preisen, oder? Ich glaube, viele von uns können sagen, wie gut Gottes Güte war im Leben, oder? Wir haben es nicht nur gelesen im Wort, wir haben es auch erfahren, dass Gott wirklich gut ist. So, bevor wir in die Predigt starten, habe ich noch etwas auf dem Herzen, nämlich die Rippegarters kurz hier nach vorne zu bitten. Denn traurig, morgen ziehen sie um nach Weltersbach in ein christliches Seniorendorf. Jetzt wisst ihr gar nicht, ob ihr klatschen sollt, ne, weil es ein Abschied ist, aber ist schon okay. Wir haben euch ganz gründlich und ausführlich mit Geschenken und so weiter im Seniorencafé verabschiedet. Aber trotzdem konnte ich heute nicht anders, weil ich gesehen habe, ihr seid da und das letzte Mal da. Aber als Gast kommt ihr bestimmt nochmal. Aber ich würde gerne noch für euch beten. Also ihr seid gar nicht so viele Jahre in dieser Gemeinde, aber ihr seid all in gegangen. Voll rein, viel mitgearbeitet und immer dabei gewesen. Und das war ganz, ganz großartig. Ich weiß nicht, wollt ihr selber noch einen Satz sagen?
Ja, also wir waren 3,5 Jahre hier und wir waren also noch nie so toll aufgenommen worden wie in dieser Gemeinde. Wir waren schon in mehreren Gemeinden, aber so herzlich und auch als ich krank war, so liebevoll. Ja, tut mir leid, dass wir gehen, aber wir müssen.
Ja, ich möchte auch ganz herzlich Danke sagen, weil es war eine wunderbare Zeit hier und ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht anfangen zu weinen, weil wir hoffen, dass wir auch wieder eine gute Zeit erleben in Weltersbach und wir sind ja nicht ganz außer Welt. Herzlichen Dank für alles.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Mit Menschen, mit lebendigen Steinen. Und danke, dass du uns Martin und Helga für gut 3 Jahre hier gegeben hast, die richtig mitgebaut haben, mittendrin waren. Und wir bitten dich um deinen Segen für den Umzug, dass das gut läuft und für das neue Einleben in Weltersbach. Dort auch mit den gläubigen Leuten, die ja da sind, dass sie da gut reinkommen, dass sie gute Beziehungen aufbauen können mit den anderen. Und so segnen wir euch und senden wir euch. Ihr seid auch wieder zum Segen gesetzt in eurer neuen Heimat. In dem Namen von Jesus. Amen. Amen. Heute startet eine neue Predigtreihe. Es wird um die Taufe gehen. Wir haben im letzten Monat uns mit den Ich-Bin-Worten Jesu beschäftigt. Weiß jemand gerade mal, wie viel gibt es eigentlich? 7? 7 ist richtig, ist die richtige Antwort. Der Johannes hat das wirklich künstlerisch auch gestaltet, das Evangelium. Es gibt ganz viele 7, die es da in dem Evangelium gibt, eben auch 7 Ich-Bin-Worte. Jetzt hatten wir im letzten Monat 6 Gottesdienste. Wieso 6? Naja, es gab 5 Sonntage und Karfreitag. Deswegen haben wir 6 Ich-Bin-Worte auch gepredigt. Aber eins haben wir nicht gepredigt. Und letzte Woche gab es hier schon so ein Quiz. Und ich will das jetzt nochmal vollenden. Wer weiß denn mal ganz spontan und kann das laut rufen, welches Ich-Bin-Wort haben wir nicht gepredigt? Der Mario guckt so verschmitzt, weißt du's? Doch, das haben wir gepredigt. Ja, das haben wir auch am Ostersonntag hier gepredigt. Und das habe ich auch erwähnt. Da Karfreitag war allerdings Bin Weg, Wahrheit und Leben mit einer Betonung auf dem Weg. Nein, ich bin durstig, haben wir nicht gepredigt. Das gehört auch nicht zu den 7 Ich-Bin-Worten. Es gibt schon so Künstler, die mehr als 7 hinkriegen. Es gibt ja auch, bist du der König? Ja, ich bin's. Manche sagen, ich bin ein König, wäre auch noch ein Ich-Bin-Wort. Also diese, ja, da? Bitte? Ich bin ich? Nee, das ist auch nicht die richtige Antwort. Du bist der Weinstock, Jesus, und deswegen kriegst du ein Geschenk von mir. Wenn du das schon hast, kannst du das gerne weiterschenken. Also einer hat es wenigstens. Ich habe noch zwei Bücher da, aber jetzt haben wir es ja schon gehört. Also, ich bin der wahre Weinstock, Johannes 15. Das haben wir nicht gepredigt. Da schauen wir mal, wann wir und wie wir das nochmal anwenden. Aber jetzt ist die Lösung schon raus. Meine Frau hat mir drei Bücher gegeben. Ich sage einfach mal, wer nach dem Gottesdienst Lust hat auf ein Buch, kann zu mir kommen, dann schenke ich dir das. Okay, ich bin der wahre Weinstock. Ja, das war die Lösung. Der sieben Ich-Bin-Worte, da haben wir uns dann gar nicht mit beschäftigt. Das werden wir wahrscheinlich nochmal machen. Da könnte man auch einen ganzen Monat drüber predigen. Gut, neue Predigtreihe, die Taufe. Heute geht es um das Thema die Taufe, der Einzelne vor Gott. Was bedeutet die Taufe für den Einzelnen vor Gott? Jetzt fragst du dich vielleicht, ist doch klar, das ist doch, worum es geht bei Taufe. Bei Taufe geht es aber auch darum, was bedeutet es für mich und die Gemeinde? Also um die Gemeinschaft. Das wird das Thema nächste Woche sein, die Taufe und die Bedeutung für die Gemeinde und für mich als der, der ich mich taufen lasse, was bedeutet das für mich und die Gemeinde? Das ist nächste Woche dran, aber jetzt mal der Schwerpunkt darauf, was bedeutet das mit der Taufe? Was hat das mit mir zu tun in meiner Verantwortung vor Gott? Und wir lesen zunächst eine Stelle aus Apostelgeschichte 2, die Verse 38 bis 41, Apostelgeschichte 2. Und da lesen wir: Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Und dann heißt es, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. So, das Ganze war das erste Pfingsten, das war die erste Ausgießung des Heiligen Geistes und das war der Kern der Predigt, die Petrus an dem Tag gehalten hat. Und er sagt, jeder soll sich taufen lassen. Also wenn man sich fragt, wer, für wen ist das? Also hier steht drin, jeder. Für die, die jetzt vielleicht so denken, gut, wir müssen die Bibel immer genau auslegen, das ist ganz wichtig, wir müssen uns auch fragen, was ist der Kontext, wir müssen uns auch fragen, ist das vielleicht eine einmalige Situation, galt das vielleicht nur für die Hörer damals, weil das eine einmalige Geschichte war, möchte ich jetzt schon sagen, dass ich einige Bibelstellen verlesen werde und dass das hier der Startpunkt war, aber auf keinen Fall ein Einzelereignis, sondern genau diese Botschaft und genau die Aufforderung, umzukehren und sich taufen zu lassen, zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte und zieht sich durch die Kirchengeschichte und ist kein besonderes Ereignis, wo man sagt, naja, das galt nur damals für die Hörer damals. Nein, nein, also da haben wir das Zentrum von unserem Glauben. Und das Zentrum unseres Glaubens hat damit zu tun, dass wir die gute Nachricht vom Reich Gottes hören, dass wir sie von Herzen glauben, dass wir von Herzen umkehren und dass wir uns taufen lassen, um hineinzutreten in die neue Welt, in das Königreich Gottes. Und da möchte ich direkt sagen, das ist der Gedanke, der mich die ganze Woche fasziniert hat, einfach für mich persönlich, aber ich will das mit euch teilen. Wir haben gerade Ostern gefeiert und Ostern hat bedeutet, Jesus ist auferstanden. Was da geschah, als Jesus auferstand, war mit das Fundamentalste und Wichtigste, was es je gegeben hat. Es ist ungefähr so wichtig wie der Anfang, als Gott gesagt hat, ich schaffe diese Erde und ich schaffe die Menschen. Es ist ungefähr genauso wichtig. Hört sich das jetzt übertrieben an? Ich will es kurz erklären. Als Gott diese Erde schuf und uns Menschen schuf, hat er die Schöpfung geschaffen. Und damit eine Erde geschaffen und damit ein Leben geschaffen und ein Miteinander geschaffen. Dann brach leider die Sünde hinein und das Böse und der Teufel und die ganze Verdorbenheit kam in diese gute Schöpfung Gottes. Steht übrigens auch hier, haben wir gerade gelesen. Petrus sagt, lasst euch retten von dieser verdorbenen Generation. Nun, das hören wir nicht gerne. Wir hören lieber, dass wir gut sind und dass alles okay ist und dass wir richtig sind. Und ja, es gibt andere, die sind vielleicht verdorben und schlecht und böse, aber nein, also ich nicht so. Ne? Also das ist ganz tief im Menschen drin, da gibt es einen ganz starken Widerstand, dass man das nicht hören will, dass man selber auch krank ist und den Arzt braucht. Genau das hat Jesus aber gesagt, jeder Mensch ist krank und braucht den Arzt. Er hat das natürlich als Bild gebraucht und nicht hier an dieser Stelle über körperliche Heilung gesprochen, sondern er hat über die Verdorbenheit des Menschen gesprochen. Alle Menschen sind verdorben. Was heißt verdorben? Verdorben heißt ja wie Obst, das faul geworden ist. Fäulnis. Und das sind eigentlich schöne Begriffe, Krankheit, Fäulnis, Verdorbenheit, die letztlich einen bestimmten Zustand beschreiben, nämlich Sünde. Die Sünde des Menschen vor Gott beschreibt das alles. Und alle Menschen sind sündig. Deswegen hat Petrus hier nicht besondere Leute im Blick gehabt. Er hat nicht gesagt, oh, also die jetzt gerade hier sind, das sind so die Verdorbenen. Da oben in Kapernaum, da sind die guten Menschen. Nein, er hat das ganz generell gemeint. Diese Generation, die Menschen, die zu seiner Zeit lebten, inklusive ihm selbst, sind Sünder und brauchen Rettung. Sind verdorben und brauchen Heilung. Sind krank und brauchen den Arzt. Und deswegen ruft er und predigt das, was er sich nicht ausgedacht hat, sondern was Jesus gepredigt hat. Jesus hat gesagt, ihr braucht den Arzt. Ihr seid verdorben, ihr seid sündig, ihr braucht Rettung. Und was mich so fasziniert an Ostern und mich diese ganze Woche so immer wieder fast zum Jubeln gebracht hat, ist, als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er eine neue Welt gestartet. Das war nicht so, ja toll, dass Jesus auferstanden ist oder toll, dass Jesus auferstanden ist und ich glaube das und ich werde auch mit auferweckt werden und mit ihm leben, das ist auch schon fantastisch, sondern was Jesus getan hat, ist viel umfassender. Als Jesus von den Toten auferstand, hat er eine neue Welt gestartet. Das nannte er das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist schon da. Es ist auch heute hier. Es ist die neue, unverdorbene Welt Gottes. Es ist die neue Welt Gottes. Es ist die geheilte Welt Gottes. Es ist die Welt, wo Sünde nicht mehr reagiert. Wo Kranke geheilt werden, wo Lahme gehen, wo Blinde sehen. Das ist die neue Welt Gottes. Und die hat wann angefangen? Als Jesus von den Toten auferstand, ist das gestartet, das Ganze. Da ging's los. Vor ungefähr 2000 Jahren ging das los. Und damals haben schon manche das nicht verstanden und haben gedacht, ja, der predigt das, aber ich sehe das nicht. Ja, das geht halt stufenweise. Er hat es zeichenhaft getan durch die Zeichen und Wunder, durch die Befreiung von dämonisierten Menschen. Er hat Heilungen vollbracht, sehr viele, und er hat damit gezeigt, hallo, die neue Welt hat angefangen. Wo Jesus König ist, ist die neue Welt. Und jeder Mensch wird hineingerufen und eingeladen, komm in die neue Welt herein. Wie komme ich da rein? Ja, ich brauche Jesus. Jesus ist die Tür. Das hatten wir auch letzten Monat. Jesus ist der Eintritt und nur Jesus ist der Eintritt in diese neue Welt, weil er ist die neue Welt. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat es neu gestartet. Er hat quasi unseren Fehler, wir als Menschen mit unserer Sünde, das hat er egalisiert, er hat das neutralisiert, er hat das repariert und was man alles sagen kann. Und er ist der neue Adam. Er begründet die neue Generation von Menschen. Und alle, die hier sind und die gläubig sind, wir gehören schon dazu. Wir sind schon die neue Welt. Wir sind das schon. Aber auch noch nicht. Wieso noch nicht? Ha, immer dieses noch nicht. Ne? Aber das ist ganz wichtig, das noch nicht. Ja? Du hast jetzt keine Superkräfte, du wirst auch nicht faltenfrei bleiben. Ja? Nein, es gibt noch diese Reste, besonders im körperlichen Bereich, wo es noch nicht heißt. Wir werden alle sterben, das ist auch nicht aufgehoben. Ja? Und trotzdem, in uns ist der neue Mensch. In uns sind wir neu. Und dieser neue Mensch ist schon in dieser neuen Welt. Die hat schon angefangen. Die ist nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sie vollendet. Aber sie ist schon da. Und wenn du mit Jesus lebst und wenn du auf seine Stimme hörst und wenn du dich von ihm trösten lässt und wenn du auch ab und zu Heilungen erlebst, ist alles ein Ausdruck dieser neuen Welt. Die ist schon da. Wir leben schon da drin. Manche sagen ja, ja, ihr Christen, wenn ihr das so sehr betont, dann werden die Christen so weltflüchtig, ja, und sagen, diese Welt interessiert mich alles nicht mehr. Das kann hier ruhig alles im Bach runtergehen. Hauptsache, ich lebe mit Jesus. Nun, das ist aber eine falsche Einstellung dazu. Wir sollen immer noch unser Bestes geben in dieser alten Welt. Besonders barmherzig sein mit Menschen, auch Umweltschutz ist eine gute Sache und so weiter. Aber trotzdem sollten wir uns das nicht rauben lassen, dass unser Fokus Jesus ist. Und dass wir in dieser neuen Welt leben. Was ist das für eine Botschaft? Wir leben in einer Zeit von massiven Zunahme von psychischen Erkrankungen. Das kann man lesen, Statistik rauf und runter. Psychiatrische Therapien, finde mal da einen Platz, wenn du es brauchst. Da kannst du ein halbes Jahr warten oder länger. Wie grausam ist das? Die Menschen brauchen jetzt Hilfe, wenn die psychisch erkrankt sind. Wir haben eine so massive Zunahme dieser Dinge und es ist auch gar kein Wunder, das ist normal, weil die Seelen der Menschen so belastet sind und beschwert sind mit Klimakrise, mit Kriegen, die irgendwie immer näher rücken, ja, da fliegt ein russisches Kriegsflugzeug oder eine Drohne war es über Polen, so, ich merke so, das kommt ja immer näher. Es ist so ein Chaos in dieser Welt. Also ohne Jesus und als ein Mensch, der tief nachdenkt und die Dinge sich ein bisschen berühren lässt, kannst du fast nur noch depressiv werden. Aber mit Jesus lebe ich schon in der neuen Welt. Okay? Nochmal, ich bin nicht weltflüchtig, ich lasse mich da berühren, ich gebe mein Bestes, ich bin dabei, ich finde Umweltschutz gut, immer noch, ja, auch wenn diese Welt zu Ende gehen wird, das sollten wir tun, aber ich werde nicht depressiv aus einem Grund, ich lebe schon in der neuen Welt mit Jesus und diese Welt kommt, er wird sichtbar kommen, er wird das alles regeln, wie kann ich das behaupten, was ist das für ein Spinner da vorne, nun, du kannst es hier nachlesen, wir haben es schriftlich. Ja, du kannst das hier nachlesen. Es hat Jesus alles schon gesagt. Dauert aber lange, ne? Ja, dauert lange, da gebe ich dir recht. Dauert sehr lange. Er hat das schöne Wort bald benutzt. Ja, puh, das ist wirklich sehr lang schon. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht kommt. Es wird kommen. Jesus wird sichtbar wiederkommen. Und jetzt will ich zum Thema Taufe kommen. Und er wird sichtbar wiederkommen. Und er wird die Menschen, die sich für ihn entschieden haben, die gesagt haben, das stimmt, ich brauche den Arzt. Das stimmt, ich bin Sünder, ich brauche Erlösung. Und gesagt haben, und das glaube ich, und danke Jesus, dass du das für mich getan hast, und jetzt bist du mein Herr, und jetzt lasse ich mich taufen. Und diese Menschen, die freuen sich, dass Jesus wiederkommt, die erwarten das sogar, wie eine Braut ihren Bräutigam erwartet. Ja, das hat ganz viel auch mit Liebe zu tun, mit Sehnsucht, mit Leidenschaft hat das zu tun. Und darauf dürfen wir uns schon freuen. Das Ende ist nicht das Ende, was die apokalyptischen Filme alle darstellen, dass am Ende nur noch alles Schrott ist. Das Ende ist, Jesus wird wiederkommen, sichtbar für alle. Und wir freuen uns drauf. Wir können uns da jetzt schon drauf freuen. Yes? Ja. Und trotzdem mit beiden Beinen auf dem Boden sein. Und jetzt das Beste tun, was wir tun können in dieser Welt. Ja. So, Jesus kommt wieder. Und er wird alles gut machen. Und du kannst das lesen. Dann lies mal die Offenbarung heute, wenn du mir nicht glaubst. Dann lies mal, was da berichtet ist. Besonders die ersten Kapitel und dann die letzten beiden Kapitel. Okay, dazwischen ist manches nicht so leicht zu verstehen, gebe ich zu. Aber dann lies die letzten beiden Kapitel. Und dann wird dir beschrieben, wie diese Welt Gottes aussieht, die schon angefangen hat. Die schon real ist. Aber die vollendet wird, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und bis dahin können wir Hoffnung haben, wir können Liebe haben, wir können Menschen dienen, wir können sagen, okay, das kann ich nicht ändern, das ist mir zu groß, ich kann nicht die Welt retten, das wird Jesus machen, aber ich mache das, was ich tun kann. Und ich habe Hoffnung und ich habe Freude und ich habe Geschwister im Herrn, ich habe eine Gemeinde, das ist ein Schutz für mich, da werde ich ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Diese verdorbene Generation ist seit dem Sündenfall und ist immer noch da und es gibt eine Rettung daraus. Es gibt eine Geschichte aus früher Menschheitsgeschichte, die das sehr gut veranschaulicht. Das ist die Geschichte von der Arche Noah. Haben die allermeisten von uns schon gehört. Damals war es so, dass die Menschen sehr böse waren, sehr weit entfernt von Gott. Es gab so viel Böses, es gab so viel Schlechtes, was unter den Menschen geschah, dass Gott gesagt hat, ich muss das stoppen. Das wird immer schlimmer, ich muss das stoppen. Und er hat einem Mann gesagt, dem Noah, bau eine Arche. Und das ist die Rettung. Und das ist ein wunderbares Bild, weil diese Welt, in der wir leben, diese alte Welt, ist in der Tat dem Untergang geweiht. Dies ist die alte Welt, die geht kaputt. Und das erleben wir ja auch, das Chaos wird ja immer mehr. Das geht kaputt. Aber wie werde ich gerettet? Ich sage dir, wie du gerettet wirst. Sei gehorsam dem Wort Gottes. Sei gehorsam dem Wort Gottes. Ja, wie gehorsam, aber ich will doch frei sein. Ja? Das ist einer der großen Götzen unserer Zeit, besonders in der westlichen Welt. Es ist das Geld und es ist eine falsch verstandene Freiheit. Falsch verstandene Freiheit. Diese Freiheit ist, ich muss das selber spüren, ich muss das selber wissen, ich muss das selber entscheiden. Ich weiß selber besser, was für mich gut ist. Kein Gott und keine anderen Menschen, ich. Und das ist keine Freiheit. Diese Freiheit gibt es gar nicht. Die ist eine Illusion des Teufels. Es gibt eine wahre Freiheit und diese wahre Freiheit ist mit Jesus. Es gibt keine andere. Und deswegen müssen wir gehorsam sein seinem Wort. Ob wir es verstehen oder nicht, das Gute am Christentum ist, wir dürfen ganz, ganz viel verstehen. Es geht nicht darum, immer Kadavergehorsam, das ist gar nicht die Sache. Aber manchmal gibt es Punkte, wo du in deinem Herzen weißt, wenn du gläubig bist, das hat Gott gesagt. Ja, und ich weiß nicht so genau, aber ich mache das jetzt, weil Gott das gesagt hat. Das hat Noah gemacht. Gott hat gesagt, bau ein Boot. Wie so ein Boot hier auf dem Land. Ich weiß gar nicht, ob Noah das nächste Meer kannte. Das wäre dann das Mittelmeer, wäre das nächste Meer gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob der das kannte. Und Gott sagt, bau ein Boot. Hier? Ja, bau ein Boot. Verstehe ich nicht. Egal, bau ein Boot. Manchmal ist es so im Leben, auch als Christ. Gott hat es gesagt, du hast ein Echo in deinem Herzen. Du hast dich vielleicht noch beraten, tu keine abstrusen Dinge, ja. Dann kannst du noch mal mit jemandem sprechen, wenn du denkst, mache ich jetzt Quatsch oder so. Und sprich mit einem anderen Christen drüber und frag ihn. Aber es gibt Momente, wo es einfach heißt, I, Sir, du weißt es besser, du bist Gott, ich nicht. Und Noah hat ein Boot gebaut und dann kam die Flut. Die Leute drumherum, die haben sich kaputt gelacht. Was macht der denn? Aber das war die Rettung. Und die Welt, die alte Welt, in der wir hier noch leben, ist auch dem Untergang geweiht. Es kommt das Gericht Gottes. Das kommt. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Das Gericht Gottes kommt. Das wird selten gepredigt, fühlt sich auch nicht gut an. Es ist aber eigentlich übrigens sehr, sehr gut. Das Gericht Gottes kommt. Gott wird das Böse richten. Und das ist gut so. Warum ist denn das gut? Ja, weil das Böse sonst nie aufhören würde. Weil die Menschen sich abschlachten, belügen, betrügen, die Schöpfung kaputt machen. All das müssen wir doch mal uns eingestehen, oder? Bildung ist gut, aber Bildung rettet nicht die Welt. Ist auch so ein Dogma, was wir haben. Wenn wir nur genug Bildung hätten. Ja? Und nochmal, Bildung ist gut. Ich bin sehr für Bildung. Aber Bildung rettet nicht die Welt. Warum nicht? Weil Bildung nicht die Herzen verändert. Die harten Herzen werden nicht durch Bildung verändert. Die werden verändert, wenn wir uns Gott unterordnen und sagen, Gott, hilf mir, ich habe ein hartes Herz, heile mich. Ich kann meinem Nachbarn nicht vergeben, das war so fies, was der gemacht hat. Jesus, heile mich. Das kriegst du nicht durch Bildung. Ja? Und auch nicht durch Geld und auch nicht durch diese falsch verstandene Freiheit, wo du sagst, ich mache nur das, wonach ich mich fühle, dass das für mich jetzt gut ist. Was passiert alles dadurch, dass Menschen sagen, ich fühle das jetzt so? Wie viele Ehen werden vor die Wand gefahren, weil Leute sagen, ich habe keine Gefühle mehr für meinen Partner? Hallo? Man hat nicht immer gute Gefühle für den Partner, das ist nicht die Basis einer Partnerschaft. Dann wird jede Partnerschaft beendet. Dann hört jede Freundschaft auf. Man hat nicht immer gute Gefühle. Das heißt, wir bauen doch unser Leben nicht auf die Gefühlen auf, sondern auf der Wahrheit. Das ist übrigens ein Geheimnis, warum manche Ehen länger halten. Weil man auch mal zusammen durch eine Krise geht. Weil man auch mal sagt, das fühlt sich gerade so scheiße an. Aber ich gehe jetzt mal weiter und ich lasse mich beraten und meine Frau und ich, wir werden das hinkriegen. Und so halten ihn und so laufen die. Nicht, weil man immer gute Gefühle hat, das ist doch, weiß doch eigentlich jeder. Nicht auf Gefühlen basieren wir basieren auf dem, was Gott sagt. Dann werden wir gerettet, wie Noah und seine Familie. Und wenn wir dem Wort folgen, werden wir gerettet. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, kehrt um. Punkt 1, umkehren. Umkehren zu Gott. Warum muss ich umkehren? Ja, weil ich auf dem falschen Weg bin, weil ich krank bin, weil ich also krank in meinem Herzen, weil ich ein Sünder bin, deswegen muss ich umkehren. Wenn ich die Einsicht natürlich gar nicht habe, dann kann ich auch nicht umkehren und dann brauchst du ganz viel Gnade von Gott, dass du dein Herz siehst, wie es wirklich ist. Nicht schön geredet, nicht verdrängt, wie es wirklich ist. Wir brauchen Hilfe von Gott. Wir brauchen Heilung unserer harten Herzen. Wir brauchen Wiederherstellung der Ehrfurcht vor Gott. So war es am Anfang, so ist es kaputt gegangen. Jesus ist gekommen, das gesund zu machen, zu heilen. Er ist der Retter, er ist der Heiler, er macht das. Aber er braucht immer unsere Einwilligung. Wir brauchen eine gewisse Demut. Wir müssen das mal anerkennen. Wir müssen sagen, Jesus, rette mich. Ich kehre jetzt um zu dir. Und das ist doch wunderbar. Nicht, ich mache mich jetzt erstmal schön, ich regle mal alle meine Sünden. Jesus, jetzt bin ich schön, jetzt komme ich zu dir. Es ist genau andersrum. Jesus sagt, komm mal zu mir, wie du bist, wie der verlorene Sohn, stinkend von den Schweinen kommt. Komm so zu mir, meine Arme sind weit offen, komm. Und ich mache dich schön. Kannst dich waschen, kriegst ein neues Kleid, kriegst einen Ring, kriegst eine Ehre, kriegst einen Status. Alles schenkt uns Gott. Das Hauptproblem ist, wenn unsere Herzen hart sind und wir meinen, das können wir doch alles selber. Nein, können wir nicht. Wir brauchen Erlösung. Deswegen kehrt um. Und jeder von euch soll sich taufen lassen auf den Namen von Jesus Christus. Okay? Das ist eine Münze, zwei Seiten einer Münze. Kehr um und lass dich taufen. Kehr um und lass dich taufen. In dieser Reihenfolge. Ich habe gesagt, ich lese noch einige Stellen vor. Ich mache das aus Zeitgründen nicht. Aber ich lade dich ein. Du kannst das überprüfen, was ich sage. Das geht durch die ganze Apostelgeschichte. Das geht durch die Kirchengeschichte. Kehr um und lass dich taufen. Kehr um und lass dich taufen. Und ich möchte einladen dazu, wenn du noch nicht umgekehrt bist, dann kehr um zu Gott, zu Jesus, komm in die Arche, komm in die neue Welt, die ist schon da und lebe mit Gott. Er wird dir helfen. Du darfst alles sagen, was du nicht kannst, er wird dir helfen. Nur wenn du sagst, kann ich alles alleine, dann ist das das größte Problem. Wir dürfen uns von Gott helfen lassen, aber wir müssen umkehren. Wir haben einen freien Willen und den bricht Gott nicht. Deswegen ruft er und sagt, komm, komm in das Boot, komm in mein Reich. Das hat Jesus gepredigt, aber er zwingt niemanden. Deswegen müssen wir uns entscheiden. Und wenn wir uns entschieden haben, wenn wir von Herzen glauben, dass Jesus unser Retter ist, dann sollten wir es mit dem Mund bekennen. Bitte einmal die nächste Folie. In Römer 10 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, um gerecht zu werden, mit dem Mund wird bekannt, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht in diesem Weltuntergang einfach mit entsorgt, sondern wird in der neuen Welt leben. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Damit ist gemeint, das erste Bundesvolk Gottes, die Juden und alle anderen Menschen. Das ist hier gemeint. Ne? Also sind nicht die, ist jetzt nicht der griechische Staat von heute hier gemeint, sondern alle, die zum ersten Bund mit Gott gehören, das sind die Juden und dann alle anderen Menschen, das meint Griechen. Es ist kein Unterschied. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Warum habe ich diese Bibelstelle ausgesucht? Hier steht ja gar nichts über Taufe. Ja, indirekt schon. Und im Römerbrief übrigens ganz viel über die Taufe. Innen und außen ist beides wichtig. Der Mund außen und das Herz innen ist wichtig. Beides ist wichtig. Und was wir immer und immer wieder erleben, ist, dass man das auseinanderdividiert. Aber es ist wie eine Münze und du brauchst beide Seiten. Dann ist das Paket komplett. Mit dem Herzen musst du glauben. Wenn wir Menschen taufen hier, dann versuchen wir rauszufinden, ob die von Herzen glauben. ob die wirklich von Herzen glauben, nicht einfach nur vom Kopf her, ja, finde ich auch ganz gut, sondern von Herzen glauben. Das heißt, ich weiß, ich bin ein Sünder und Jesus ist für mich gestorben, ich bin gerettet und jetzt ist er mein Herr. Von Herzen glaube ich das. Das ist die Voraussetzung für die Taufe. Das ist der Punkt, das ist kehrt um und glaubt. Und dann gibt es halt viele, die sagen, ja, das habe ich ja gemacht. Nee, taufen, das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich ja nicht. Doch, du sollst mit dem Mund bekennen. Zu dem inneren Glauben gehört ein Bekenntnis, ein öffentliches Bekenntnis. Das hat Gott so festgelegt. Dann ist der Glaube komplett. Das ist wie eine Münze. Und leider wurde diese eine Münze mit diesen beiden Seiten, innen und außen, Glaube und Taufe, durchgesägt. Wie blöd kann man sein, aber ja, ist, glaube ich, ganz schön schwer, eine Münze durchsägen. Ne? Also ich meine, das ist ja dann an der dünnen Seite durchgesägt. Ne? Damit man dann so zwei Seiten hat, die auseinander sind. Aber das gehört untrennbar zusammen. Und zwar erst der Glaube und dann die Taufe. Warum? Ich möchte mal sagen, es ist so ähnlich wie eine Hochzeit. Es ist so ähnlich. Weil der Glaube an Gott ist keine theoretische Geschichte, ist kein Behördenvorgang. Es ist eine Herzensbeziehung von mir zu dem lebendigen Gott. Es hat mit dem Herzen zu tun. Ich liebe Gott. Und weil ich ihn liebe, entscheide ich mich, seinen Willen zu tun. Das ist Herzenssache, ganz wichtig. Aber wisst ihr was? Eine ordentliche Ehe braucht einen Schutz. Was ist der Schutz? Der Schutz ist, dass ich öffentlich sage, meine Frau und ich, damit ihr es alle wisst, wir sind jetzt verheiratet. Das ist exklusiv. Jeder, der mich haben will oder meine Frau, kannst du dir abschminken. Wir sind verheiratet und wir sagen das öffentlich euch allen. Das ist eigentlich eine Hochzeit, das ist eine Ehe. Eine Ehe ist normalerweise begründet durch das Herz und das öffentliche Bekenntnis. So ist es komplett. Und heute gibt es so viele, die sagen, nee, so eine Hochzeit brauche ich ja nicht. Also wir beide lieben uns und wir wissen das, das reicht doch, oder? Na, das ist eine halbe Sache, das ist eine halbe Sache. Und genauso ist es eine halbe Sache, wenn du sagst, ich liebe Gott in meinem Herzen, aber andere brauchen das gar nicht wissen. Dort muss ich nicht bekennen. Ich liebe Gott in meinem Herzen und nee, taufen lassen muss ich mich nicht. Schwierig, schwierig. Gläubig geworden und sich dann taufen lassen. Warum denn sich dann taufen lassen? Ich bin doch als Baby mal getauft worden. Gilt das denn nicht? Ich sage euch klar meine Meinung, das gilt nicht. Ich weiß, dass es jetzt provoziert, aber das gilt nicht. Warum gilt das nicht? Weil eine Babytaufe, das ist ja fast wie eine Zwangsehe. Das gibt's ja. Es gibt ja Kulturen, da werden irgendwie 9-jährige Mädels verheiratet mit einem alten Mann. Und das 9-jährige Mädel hat überhaupt nichts entschieden. Zwangsehe. Ein Baby, das getauft wird, hat auch überhaupt nichts entschieden. Kann es auch gar nicht, versteht es doch gar nicht. Deswegen ist es keine Taufe, wie die Bibel lehrt. Am liebsten würde ich heute noch einen ganzen Tag mit euch hier Zeit haben. Ich könnte das mit euch Bibelstelle für Bibelstelle durcharbeiten. Und ich habe übrigens nicht gesagt, dass ich irgendjemandem den Glauben abspreche. Aber was ich mache, ist, ich lehre das Wort Gottes, wie ich es verstehe. Kehr um und lass dich taufen in dieser Reihenfolge. Eine Besprengung als Baby ist keine Taufe, wie die Bibel sagt, weil es gar kein Verständnis gibt. Ein Baby kann keinen Bund mit Gott schließen und sagen, ich schließe jetzt einen Bund mit Gott, ich lebe jetzt mit Gott. Wie ein Ehepaar sagt, so, wir haben einen Bund geschlossen, wir sind jetzt exklusiv füreinander da. Das ist die Taufe. Die Taufe ist ein öffentlicher Bundesschluss. Es ist öffentlich. Man bekennt sich zu Jesus, dass er allein der Herr ist. Im Herzen und mit dem Mund, innen und außen. Die Münze ist komplett. Beide Seiten der Münze sind da. Das ist biblischer Glaube. Und deswegen lade ich euch alle ein, darüber nachzudenken. Wenn ihr jetzt eine andere Meinung habt, ist okay, aber schau bitte hier rein, ja? Und wenn du mir beweist, dass ich Quatsch predige, dann sprich mit mir. Gerne, ist eine echte Herausforderung, Einladung. Ich habe schon mit vielen diskutiert, auch mit Dekanen und so weiter der evangelischen Kirche. Und ich habe gedacht, okay, komm, gib mal ein Argument. Mich hat nichts überzeugt. ja, die Jungs am achten Tag werden beschnitten im Judentum. Das ist wie die Kindertaufe. Nein, was ist das für ein Blödsinn? Das ist nicht wie Kindertaufe. Das ist was ganz anderes. Du schließt einen Bund mit Gott, du kehrst um und dann lässt du dich öffentlich taufen. Und das ist eine komplette Bekehrung. Das ist der Start, ein Jünger Jesu zu sein. Das ist Jüngerschaft. Das hat Jesus gepredigt und Jesus hat es sogar noch mal vorgelebt. Wie krass ist das denn? Es gibt genau einen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte, der sich nie hätte taufen lassen müssen. Wirklich nur einen einzigen. Und das ist Jesus, weil er keine Sünde hatte. Aber Jesus hat gesagt, ich setze euch ein Vorbild. Ich werde euch zeigen, was die komplette Gerechtigkeit ist. Und er lässt sich taufen als ein Vorbild für uns. Übrigens nicht als Baby. Als Baby wurde er gesegnet. Bei der Darbringung im Tempel. Und das ist übrigens, was wir hier auch machen. Wir segnen Babys von ganzem Herzen, weil das Wort Gottes sagt. Wir taufen aber keine Babys, weil sie es nicht verstehen. Weil sie nicht zu einem Bund Ja sagen können, den sie nicht verstehen können. Deswegen taufen wir Menschen, die sich entschieden haben für Jesus. Und dann machen wir das Paket komplett. Ich lade herzlich dazu ein, es ist ein ganzer Monat Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil am 5. Mai werden wir hier taufen. Und ich lade herzlich dazu ein, prüf das. Mach das nicht wegen mir, aber wenn das Wort Gottes dich überzeugt, dann mach es. Dann schau nicht auf die Gefühle, oh, wie wird das sein? Und oh, ist es vielleicht peinlich, wenn ich hier vorne in so ein Wasser steige? Es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber was ist eigentlich wichtiger im Leben? Peinlichkeiten zu vermeiden oder den Willen Gottes zu tun? Die Antwort ist doch einfach, oder? Von daher, ihr spürt meine Leidenschaft. Und ich bin auf Seite 1 von 6 und ich werde jetzt trotzdem gleich beenden. Ich lade einfach dazu ein, sich da richtig Gedanken zu machen über die biblische Wassertaufe, wie sie begründet ist. Gerne können wir beim Kaffee darüber reden. Ich weiß, es gibt noch so manche Fragen vielleicht. Ich habe das rauf und runter und ich würde es nicht so massiv predigen, wenn ich nicht so überzeugt wäre und auch selber so gesegnet wurde. Ich wurde auch als Baby getauft. Ich wurde mit Wasser besprengt. Ich wurde gesegnet und aus Versehen war Wasser dabei, wie man immer das auch formuliert. Das war keine biblische Taufe. Und ich habe mich mit 18 Jahren taufen lassen, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Und bin öffentlich in diesen Bund eingetreten mit Jesus. Und ich empfehle das jedem, weil es ein Meilenstein der geistlichen Entwicklung ist, diesen Schritt zu gehen. Wenn man Schritt 1 hat, also von der anderen Folie, kehrt um. Wenn man den Schritt von ganzem Herzen getan hat, ist der nächste Schritt die biblische Wassertaufe. Dazu lade ich von ganzem Herzen ein. Und genau, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und nächste Woche machen wir mit dem Thema weiter. Und wir haben auch ein Taufseminar, wo man nochmal ganz in Ruhe die Bibelstellen hat, alle Fragen stellen kann. Und dann würde ich mich so freuen, wenn das für dich dein nächster Schritt ist, wenn du noch nicht biblisch Wasser getauft bist. Es wird ein wunderbarer Schritt sein des geistlichen Wachstums, der Klarheit für dein Leben und nochmal eine ganz große Sicherheit, dass du in der Arche bist. Das ist richtig gut, in der Arche zu sein. Ne? Diese Welt geht unter, aber in der Arche überlebt man. So ist es. Und manchmal ist man angefochten. Habe ich mich wirklich bekehrt? Und wann war das und wie und so? War das nur ein Gefühl? Und wenn du dann sagen kannst, am 5. Mai 2024 habe ich mich taufen lassen. Das habe ich mir damals auch überlegt. Das habe ich auch von der Bibel her verstanden. Meine Gefühle sind gerade alle weg, aber ich bin getauft. Das ist auch eine ganz starke Sache für Zeiten der Anfechtung. Ich bin getauft. Das habe ich bewusst selber gemacht, um gerettet zu werden. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Herr Jesus, du bist auferstanden und du hast den Heiligen Geist gesandt, wie du es versprochen hast. So bitte ich dich, Geist Gottes, dass du an unser aller Herzen wirkst und dass du derjenige bist, der Menschen überzeugt, nicht ich. Geist Gottes, tu dein Werk mit dem Wort Gottes. Da, wo Unklarheiten sind, da, wo Widerstand ist, ich lege das alles in deine Hand, Herr Jesus. Ich möchte keinen Menschen überreden, aber ich danke dir für die Klarheit deines Wortes und bete, Geist Gottes, wirke an den Herzen. Schenk eine Gewissheit über der Wahrheit und dann auch den Mut, den Schritt zu gehen, egal was alles so im Wege steht. Wir lieben dich, Jesus. Wir gehören dir. Du bist unser Freund, aber du bist auch unser Herr. Und deswegen wollen wir auch im Gehorsam Schritte gehen und nicht das basieren auf unseren Gefühlen. Danke für die Rettung, Jesus. Danke für die Auferstehung. Danke für die neue Welt, die kommt, die schon da ist und die sichtbar kommen wird. Danke, dass wir dabei sein dürfen, weil du uns da hinein geliebt hast und den Weg frei gemacht hast.